Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier in der Gemeinde. Schön, dass wir versammelt sind in dem Namen des lebendigen Gottes, unseres himmlischen Vaters. Du bist ein Kind Gottes, geliebt. Jesus Christus ist der erstgeborene Bruder. Du bist sein Bruder. Stell dir mal das vor. Der Vater ist dein Vater. Aber Vater dürfen wir zu ihm rufen. Aber Vater. Und er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns schon vor Grundlegung der Welt berufen und auserwählt hast, weil du uns durch dein Vorherwissen schon gesehen hast, dass wir dein Gnadenangebot dankbar annehmen und dass du uns erlöst hast, erkauft hast. Vater, wir sind von dir geschaffen, wir sind von dir erkauft durch das Blut Jesu Christi, wir gehören dir, Vater. Mach uns das bewusst, dass es Realität wird in unserem Leben, dass wir dir gehören und für dich leben, Vater, nicht für uns. Und das ist das Beste, was wir uns vorstellen können, weil du den allerbesten Plan hast für jeden von uns, weil du uns liebst. Vater, hilf uns jetzt, dieses wichtige Thema, dieses Fundament des Glaubens für uns zu verinnerlichen, zu verstehen und anzuwenden. Danke, Vater. Amen. Amen. Biblischer Glaube, Ursache, Auswirkung und Ziel. Kurze Einleitung. Der Glaube ist eine zentrale Säule des christlichen Lebens. Doch was bedeutet biblischer Glaube wirklich? Die Schrift sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ah ja, dann ist diese Welt jetzt mit Gott versöhnt. Nein, wir müssen zu Ende lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist was ganz Entscheidendes, was dieses Heil für uns realisiert. Es ist der Glaube. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist der Glaube eigentlich? Woher kommt er? Und wie empfängt ein Mensch den Glauben? Kann der Mensch diesen Glauben entwickeln? Kann er durch das Hören des Wortes Gottes aus sich heraus den Glauben entwickeln oder nicht? Weil ohne den Glauben haben wir das Heil in Christus nicht. Weil es heißt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und diese Allversöhnung ist eine Irrlehre. Weil der Glaube ist die Voraussetzung, dass wir das Heil erlangen. Ja, Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er für die Sünden der Welt stirbt. Aber diese Welt ist dadurch nicht errettet. Erst derjenige ist errettet und es ist eine persönliche Entscheidung von jedem einzelnen Menschen, von dir und von mir, das zu glauben. Und da scheitert es. Da scheitert es. Und warum scheitert es? Weil Gott durch sein Vorherwissen schon weiß, ob dieser Mensch das Blut Jesu mit Füßen treten wird oder das Gnadengeschenk dankbar annehmen wird. Und da entscheidet sich's für jeden einzelnen Menschen in seinem persönlichen Leben. Und ich habe es gestern gesagt, im Krankenhaus hast du ja Gelegenheit, mit deinem Zimmernachbarn ausführlich zu reden. Und da haben wir darüber gesprochen, eben über diese Substanz des Glaubens. Und das verstehen die natürlichen Menschen nicht. Der seelische Mensch, der natürliche Mensch, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht verstehen. Und darum ist es so ein Gnadengeschenk von Gott, dass wir das im Glauben annehmen dürfen. Dass der Glaube dieser Hoffnung Substanz gibt. Der Glaube gibt der Hoffnung Substanz. Durch den Glauben bringen wir die Hoffnung in Existenz. Und jetzt wollen wir verstehen, wie der Glaube wirkt, woher er kommt, welches Ziel er hat und wofür er gegeben ist. Woher kommt er, dieser Glaube? Was bewirkt er und worauf ist er ausgerichtet? Was ist das Endziel des Glaubens? In dieser Bibelstudie, das ist also heute jetzt keine Botschaft von der fröhlichen Morgensonne. Wir sind wieder herausgefordert, das Wort Gottes zu studieren. Es geht wieder darum, Substanz zu gewinnen, geistliche Mündigkeit zu erlangen, in der Erkenntnis des Ratschlusses Gottes zu wachsen und Kraft zu haben an dem inneren Menschen. In dieser Bibelstudie wollen wir diese Fragen anhand der Heiligen Schrift beantworten. Nicht aus unserem Vorstellungsvermögen heraus, sondern anhand der Heiligen Schrift. Das wissen alle, die hier schon zu Hause sind. Wir fragen immer, wo steht das, was du gerade sagst? Wo steht es? Schriftstelle bitte. Buch, Kapitel, Vers. Anhand der Heiligen Schrift beantworten und unseren Glauben auf biblischer Grundlage vertiefen. Gerade auch der Brief des Jakobus liefert uns zu diesem Thema ganz praktische Anleitungen für unser Leben, für unser tägliches Leben. Wir gliedern wie folgt: Woher kommt der Glaube? Was bewirkt der Glaube? Glaube in Aktion. Wir wollen den Jakobusbrief studieren. Wie wird der Glaube in deinem, in meinem Leben wirksam? Weil wir wissen ja, der Apostel Paulus sagt, wir werden durch den Glauben an Jesus Christus gerecht, nicht durch Werke. Und der Jakobus sagt, wenn dein Glaube keine Werke hat, dann ist er nutzlos, sinnlos. Ja, wer hat jetzt recht? Ja, beide haben recht. Der Paulus hat recht, er beleuchtet es ja aus der Perspektive der Seligwerdung, dass wir nicht aus eigenen Werken selig werden, sondern aus Glaube. Und der Jakobus sagt, aber wenn dann dein Glaube keine Werke hat, dann ist er tot, wie der Körper ohne Geist tot ist. Er ist tot. Also ganz klar, wir werden nicht aus Werken gerecht, sondern aus Glauben. Und woher dieser Glaube kommt, haben wir noch nicht beantwortet. Das möchte ich jetzt auch noch nicht beantworten. Und dann muss aber dieser Glaube auch in Aktion treten, sonst ist er nutzlos, sinnlos, ziellos. Glaube in Aktion, wozu führt der Glaube? Und schließlich eine kurze Zusammenfassung. Woher kommt der Glaube? Und haben wir so eine schöne Schriftstelle, eine wunderbare Schriftstelle, um das mit einem Vers zu beantworten. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Eigentlich müsste man sagen, der Glaube ist ein Angebot Gottes. Und du entscheidest mit deinem freien Willen und ich, ob du dieses Angebot annimmst. Wenn du irgendwas hast, angenommen du verkaufst, was momentan sehr knapp ist, Wohnraum, und du hast jetzt so an besonders bevorzugter Lage eine herrliche Wohnanlage. Du hast diese Wohnanlage gebaut. Und jetzt machst du dem Johannes das Angebot und sagst du, Johannes, Wohnung 3, Parterre mit Terrasse, könntest du noch haben. Ja? Jetzt machst du dem Johannes dieses Angebot. Und jetzt kann der Johannes entscheiden, ob er dieses Angebot annimmt oder nicht. Was wird der Johannes sofort antworten, wenn ich sage, Johannes, Wohnung Nummer 3 in dieser Wohnanlage wäre frei für dich? Was wird er sofort fragen, was ist der Preis? Und dann werde ich ihm den Preis nennen und dann wird er sich entscheiden, ja oder nein. Und genau so ist es mit dem Glauben. Wenn Gott dir dieses Angebot nicht macht, wenn dir Gott dieses Gnadenangebot nicht macht, kannst du dich nicht entscheiden, ob du das annimmst oder nicht. Weil der Henrik könnte sich nicht entscheiden, ob er diese Wohnung Nummer 3 kauft von mir. Weil ich habe es ihm gar nicht angeboten. Na, Henrik, ich habe es dir gar nicht angeboten. Aber der Johannes kann sich entscheiden. Er muss nicht entscheiden, aber er kann. Und so ist es mit dem Glauben. Und Gott macht demjenigen, den er berufen und auserwählt hat, weil er ihn vor Grundlegung der Welt schon gesehen hat in seinem Leben, ob er das Blut Jesu mit Füßen treten wird oder das Gnadengeschenk Gottes dankbar annehmen wird. Und dann macht Gott dieses Angebot. Und darum sagt die Schrift, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Nicht alle, wir haben ja die Menge alle Menschen, dann haben wir viele und dann wenige. Also allen Menschen macht Gott das Angebot nicht. Er macht vielen dieses Angebot, aber wenige nehmen es an, verstehen wir? Viele sind berufen und wenige sind auserwählt. Weil du hast deinen freien Willen und du entscheidest, aber erst nachdem Gott sich entschieden hat. Du hast nicht die Entscheidungsvollmacht. Gott hat die Entscheidungsvollmacht. Und er macht dir das Angebot und dann darfst du entscheiden. Okay? So funktioniert das Gnadengeschenk Gottes. Und wenn ein Mensch, den Gott in seiner Vorhersehung ganz genau weiß, wie er sein Leben leben wird, in Ablehnung von Gott, in Verleugnung von Gott, in Nichtwertschätzung. Und dann macht ihm Gott das Angebot nicht. Und dann kann er sich auch nicht entscheiden. Jetzt gibt es diese Irrlehre der sogenannten doppelten Prädestination, wenn man es schlau sagen möchte. Gell? Wenn man es also auf Deutsch sagt, dann sagt man der Vorherbestimmung, der doppelten Vorherbestimmung. Diese Irrlehrer sagen, Gott hat die einen vorherbestimmt zum Heil, die können gar nichts machen dagegen, die werden gerettet. Und die anderen hat er vorherbestimmt zur Verdammnis, die können auch nichts machen. Das ist nicht die Wahrheit. Das sagt uns die Schrift nirgendwo. Das ist eine menschliche Definition und Verdrehung der Wahrheit Gottes. Also, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenkangebot. Und du entscheidest, ob du dieses Geschenk annimmst. Und was ist der Preis? Der Preis ist das Höchste, was es gibt für dich. Du musst den höchsten Preis bezahlen. Weißt du, welchen Preis du bezahlst? Dein Leben, dein elendes, bisheriges Leben. Das ist der Preis. Und Gott sagt, Henrik, ich habe dich auserwählt, berufen und auserwählt. Nimmst du das Angebot an? Henrik wird sagen, Gott, was ist der Preis? Dein Leben. Du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst für mich. Bist du bereit? Okay. Dann sag ja. Und so ist der Glaube wirksam. Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, weil du und ich, wir haben als Sünder den Tod verdient. Wenn Gott nur gerecht wäre und nicht gnädig wäre, dann haben wir alle den Tod verdient, weil wir alle als Sünder geboren sind. Aber aus Gnade macht er uns dieses Angebot. Aus Gnade, weil er uns liebt, hat er seinen Sohn gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Weil Gott uns liebt. Und er möchte, dass wir auf ewig mit ihm Gemeinschaft haben. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, weil verdient haben wir beide, du und ich, den Tod. Durch den Glauben, und jetzt kommt's, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Die Gnade ist sowieso Gottes Gabe, das kann er hier nicht meinen. Er meint den Glauben. Er meint den Glauben. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Das ist die nächste Erkenntnis. Wir können immer nur glauben, was uns jemand sagt. Ja? Wir haben den Glauben vermystiziert. Wir haben Glauben als irgendetwas, eine geistliche Dimension, wo wir sagen, okay, der Glaube ist eine Kraft und dann kann ich in Existenz sprechen oder beten, was ich mir vorstelle. Nein, das ist der Glaube nicht. Adnan hat es schon ein paar Mal gesagt in seinen Botschaften. Der Johannes erzählt mir was. Und jetzt kann ich entscheiden, ob ich das glaube, was der Johannes mir sagt, oder nicht glaube. Aber er muss mir vorher was erzählen, wenn ich sage, Johannes, ich glaube dir. Dann sagt der Johannes, was glaubst du mir? Ja, was du gesagt hast? Ich habe ja gar nichts gesagt. Ach so, ja, irgendwie vertraue ich dir, Johannes, und ich glaube dir. Ja, aber du kannst doch nur glauben, was ich dir gesagt habe. Was ich nicht gesagt habe, kannst du nicht glauben, verstehen wir? Wir müssen das, was Gott uns sagt, erkennen, wir müssen das verstehen, wir müssen wissen, was Gott uns sagt. Und dann entscheiden wir uns, glauben wir das oder glauben wir es nicht. Und der Glaube, Geschwister, nicht einmal, es ist ja so, wenn du diese ganzen Theorien anschaust, die menschliche Vernunft hervorbringt. Es gibt ja drei Gruppen. Die einen, die glauben an gar nichts. Die sagen, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist es aus. Ist das Licht weg und fertig, aus. Die anderen sagen, ja, Urknall und Evolutionstheorie. Ja, die Frage ist, wer hat denn geknallt dann, bitteschön? Ja, jedes Fahrrad wird von einem Ingenieur entwickelt und gebaut. Aber dieses Universum in der Präzision, wie es abläuft, das ist von selbst geworden. Ja, wie viel Glauben an so einen Blödsinn musst du denn entwickeln? Das ist doch ein Glaubensprojekt. Das ist doch, diese Leute sagen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ein Dreck ist erwiesen, gar nichts ist erwiesen. Das ist ein Glaubensprojekt. Und dann sagt uns der Paulus durch einen Brief an seine Freunde in Rom, durch den Glauben erkennen wir, dass diese Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Er kann es nicht erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der dieses Universum geschaffen hat. Nur durch den Glauben kann er es erkennen. Und du kannst ihn anpredigen, bis der Arzt kommt. Er kann es nicht fassen. Er kann es nicht fassen. Er kann es nicht glauben. Weil durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort gemacht sind. Nur durch den Glauben. So, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber aus dem Wort Christi. Elberfelder und Schlachter sagen aus dem Wort Gottes. Aber das ist ein Synonym, weil der Herr Jesus hat gesagt, ich sage nur, was ich den Vater reden höre. Das heißt, das, was der Herr Jesus, wenn hier steht, aus dem Wort Christi, dann ist es sowieso das Wort Gottes. Verstehen wir? Es geht immer um das Wort Gottes. Und Jesus Christus ist ja das fleischgewordene Wort Gottes. Er sagt uns immer, was der Vater zu sagen hat. Also, der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube ist eine Gnadengabe, ein Gnadengeschenk Gottes. Und der Glaube entsteht, indem wir das Wort Gottes hören. Jetzt kannst du das Wort Gottes lesen und auswendig lernen, die 66 Bücher vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Aber du verstehst nichts. Aber du kannst jeden Vers auswendig. Aber das hilft dir nichts, weil der Glaube hinzukommen muss. Es muss der Glaube hinzukommen. Sonst ist es nur ein Think Tank, diese Schrift, diese Bibel mit viel Weisheit, aber mit keiner Perspektive, ohne Ziel. Ohne Sinn, planlos, sinnlos, ziellos. Und durch den Glauben wird es lebendig. Durch den Glauben bekommt es ein Ziel und Substanz. Gottes Wort ist der Ursprung und die Grundlage des Glaubens. Es offenbart uns, wer Gott ist und macht deutlich, warum wir ihm vertrauen können. Es offenbart uns auch den Ratschluss Gottes. Also durch das Wort Gottes erkennen wir erstmal Gott. Kein Mensch weiß etwas von Gott, kein Mensch. Aber so viele Menschen wissen ganz genau, haben sich ihren eigenen Gott gebastelt. Und wenn du mit denen redest, hat jeder seinen eigenen Gott sich selber gebastelt. Aber den wahren Gott der Bibel, den kennen sie nicht. Warum? Weil sie die Schrift nicht lesen. Weil sie sich ihre eigenen Vorstellungen machen. Aber wir können Gott nur erkennen in dem, wie er sich mitgeteilt hat, in seinem Wort. Und um Gott kennenzulernen, müssen wir uns beschäftigen, was hat er uns denn mitgeteilt, Gott. Und in seinem Wort erkennen wir ihn als allmächtigen Schöpfer, als barmherzigen Vater, als gerechten Richter. Gott ist nicht nur die Liebe, er ist auch die Gerechtigkeit. Und wir lesen es im Neuen Testament ganz klar. Petrus sagt, die Spötter, die fragen, wo bleibt er denn? Er hat schon versprochen, dass er schon lange kommen möchte. Wo bleibt er denn? Alles ist, wie es immer war. Nichts ändert sich. Und dabei übersehen sie, dass Gott schon einmal die Welt gerichtet hat. Durch die Flut hat er alle Menschen vernichtet, bis auf 8 Seelen, Geschwister. Sodom und Gomorra mit Feuer ausgelöscht. Gott ist ein gerechter Gott. Wir erkennen Gott nicht, wenn wir nur seine Liebe erkennen. Wir müssen auch seine Gerechtigkeit erkennen und müssen Ehrfurcht vor Gott haben. Wir müssen ihn erkennen als gerechten Gott und als liebenden Vater. Und wir müssen uns fürchten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn wir ihn ablehnen und verleugnen. Dann ist es schrecklich. Weil der Teufel hat keine Macht, dich in die Hölle zu werfen, aber Gott. Der Teufel kann nur deinen Leib zerstören, deine Seele nicht. Deine Seele kann der Teufel nicht zerstören. Ja gut, indem du ihm nachläufst, zerstört er auch deine Seele. Aber er kann sie nicht verderben in der Verdammnis. Das kann nur Gott. Nur Gott kann Menschen in die Verdammnis schicken, der Teufel nicht. Er kann dich nur verführen, damit Gott dich in die Verdammnis senden muss aus seiner Gerechtigkeit. Also das Wort Gottes offenbart uns zunächst einmal, wer Gott ist. Wir erkennen ihn, den Schöpfer, weil er sich in seinem Wort uns vorstellt. Und wir erkennen ihn natürlich auch, indem er seinen Sohn gesandt hat, weil er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und das Wort Gottes offenbart uns den Ratschluss Gottes, sodass wir wissen können, was sein Wille ist. Also, das Wort Gottes zu lesen heißt, Gott zu erkennen und zu wissen, was er uns zu sagen hat. Woher kommt der Glaube? Der Heilige Geist wirkt den Glauben. 1. Korinther 12, 3. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Sehen wir das? Wir haben drei Positionen im Einsatz, um deine Seele zu retten. Der Herr Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Dann, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sehen wir das? wie Gott durch seinen Sohn und durch seinen Geist an uns wirkt. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist hat dir und mir geholfen, Jesus als Erlöser und Heiland zu erkennen und als Herrn anzunehmen. Als Herrn, ja, ich liebe Jesus. Ja, warum hältst du dann seine Gebote nicht, wenn du ihn liebst? Du Lügner, sagt der Johannes. Also wir müssen erkennen, Jesus ist nicht nur unser Erlöser und Heiland und Retter, er ist unser Herr. Er ist unser Herr. Der Glaube wird durch den Heiligen Geist in uns geweckt und gestärkt. Jetzt Fragen an dich und an mich. Zwei Fragen möchte ich zu jedem Kapitel stellen. Zwei Fragen. Erste Frage, habe ich erkannt, dass mein Glaube ein Geschenk Gottes ist? Zweite Frage, höre und lese ich regelmäßig das Wort Gottes, um meinen Glauben zu stärken? Was bewirkt der Glaube? Nächstes Kapitel. Rechtfertigung kommt durch den Glauben. In Römer 5,1 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, sehen wir, wir Geschwister, nur durch den Glauben werden wir gerecht. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das, die erste Wirksamkeit des Glaubens, den der Heilige Geist in uns wirkt, ist Frieden. Sofort ist die Frucht des Geistes da. Liebe, Freude und Frieden. Sofort ist der Friede da. In der Welt habt ihr Probleme. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jetzt im Krankenhaus haben die uns jeden Tag die Zeitung gebracht. Also wenn du da diese Nachrichten in der Welt liest, dann musst du sagen, Gott sei uns gnädig. Gott sei uns gnädig. Also in der komprimierten Form konsumiere ich das eigentlich nicht. Aber jetzt habe ich Zeit gehabt und die Zeitung war geliefert aufs Zimmer. Also das ist wirklich erschreckend. Aber wir leben im Auge des Sturms. Wir müssen nicht erschrecken. Wir haben Frieden in Gott. Und er hält uns in seiner Hand. Und der Teufel kann gerade anstellen, was er möchte. Wir sind im Auge des Sturms. Du bist in den Armen Gottes geborgen. Aber es gibt Herausforderungen. Und das wollen wir uns gleich anschauen. Du wirst gerecht durch den Glauben. Und darum ist es so, dass Johannes 3,16 sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Verstehen wir? Wir werden nur gerecht durch den Glauben. Also der Glaube ist alles. Und der Glaube wird von Gott als Gnadengeschenk angeboten, entsteht durch das Hören des Wortes Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes wird dieser Glaube gewirkt. Und so hast du den Glauben und bist gerecht. Der Glaube bringt uns in eine neue Beziehung zu Gott. Wir werden gerecht gesprochen und haben Frieden mit ihm. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe eine unstillbare Sehnsucht in mir drin gehabt. So als hätte ich ein Loch in meiner Persönlichkeit. Und ich habe das mit nichts und niemandem stillen können. Erst wo Gott mir seinen Geist gegeben hat und dieses Vakuum aufgefüllt hat, war diese Sehnsucht weg, war dieses Loch gefüllt. Und jeder Mensch, der kann es verdrängen, die Menschen verdrängen es, verleugnen es, verdrängen es, lenken sich ab. Aber jeder Mensch hat ein Vakuum in sich. Und es kann nur Gott füllen durch seinen Geist. Wir werden gerecht gesprochen und haben Frieden mit Gott. Das nächste, was der Glaube bewirkt, ist Heil und ewiges Leben. Johannes 3,16, da haben wir diese Stelle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sehen wir das? Dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, der für die Sünden der Welt gestorben ist, hilft einem Menschen gar nichts, wenn ihm Gott das Gnadengeschenk des Glaubens nicht gibt. Verstehen wir, Geschwister? Und das ist so entscheidend, dass wir das verstehen. Und dass wir für Menschen beten. Und wenn der das nicht erkennen kann und ablehnt, dann sei nicht frustriert, bete weiter für ihn. Wir wissen nicht, ob er nicht in 3 Jahren vielleicht von Gott das Gnadengeschenk, das Gnadenangebot bekommt. Also bete weiter für ihn. Der Glaube schenkt uns das Heil und die Gewissheit des ewigen Lebens. Werke des Glaubens. Jakobus 2,17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot in sich selber. Echter Glaube bleibt nicht passiv, sondern zeigt sich in Liebe und guten Werken. Dann das Nächste, was der Glaube bewirkt, Freude, Frieden und Hoffnung im Glauben. Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Der Glaube bewirkt Freude und Zuversicht, selbst in schwierigen Zeiten. Und dazu möchte ich gleich noch was sagen. Du und ich, du wirst Herausforderungen erleben. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Du wirst herausgefordert werden. Gott rüstet dich zu, Gott erzieht dich. So wie dein Vater dich erzogen hat. Warum? Weil er dich liebt, Henrik. Deswegen hat er dich erzogen. Und Gott, weil er dich liebt, Gunti, erzieht er dich. Und Adnan und Reinhold und Johannes. Die Katharina, die braucht er nicht, die ist so brav. Das ist alles in Ordnung. Und die Petra. Also, wir brauchen diesen Glauben in schwierigen Zeiten, in Herausforderungen. Wir brauchen die Kraft des Glaubens, gerade in Herausforderungen. Und du wirst, weil Gott dich liebt, wird er dir Herausforderungen zumuten, damit du wächst. Fragen zu diesem Kapitel, was bewirkt der Glaube? Welche Auswirkungen des Glaubens erlebe ich in meinem Leben? Wie macht sich der Glaube in deinem Leben bemerkbar? Was erkennst du? Wie gehst du um mit Lebenssituationen? Wo zeigt sich mein Glaube in Taten? So, das Nächste, Glaube in Aktion. Jetzt kommen wir zum Jakobusbrief. Und ich kann nur empfehlen, den Jakobusbrief einmal ganz durchzulesen, nochmal durchzulesen und zu erkennen, welche geistliche Substanz da drin steckt bezüglich diesem Thema. Dazu wollen wir insbesondere den Jakobusbrief als praktisches Beispiel nehmen. Der Jakobusbrief ist ein Aufruf an dich und an mich, den Glauben nicht nur zu bekennen, sondern ihn praktisch zu leben. Da müssen wir wissen, was bewirkt der Glaube in Aktion. Jakobus fordert uns heraus, unsere Beziehung zu Gott durch unser Verhalten sichtbar zu werden, durch das Leben, nicht durch das Wissen, durch unser Leben, durch unser Verhalten in schwierigen Situationen. Und da kommt es darauf an, ob du Glauben hast oder nicht. Wenn alles heavy ist, dann kannst du sagen, ich liebe Gott und ich glaube Gott und den Herrn Jesus. Aber in schwierigen Situationen, da war jemand drin, seit 3 Wochen, wo ich ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Ja, Blasenkrebs, Blase herausoperiert und all die anderen Dinge möchte ich jetzt gar nicht erwähnen. Aber wenn dich sowas trifft, was machst du dann? Wie gehst du dann damit um? Schreist du in solchen Situationen, Gott, hast du mich vergessen? Oder fragst du Gott, wozu? 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 Was ist der Sinn dieser Sache? Heute wollen wir die wichtigsten Kapitel kurz betrachten und die lebensnahen Prinzipien des Jakobusbriefes auf unser eigenes Leben anwenden. Der Glaube muss sich bewähren. Jakobus 1, Kapitel 1, Verse 2 bis 12. Der Glaube muss sich bewähren. Gott mutet uns zu, dass wir Bewährungsproben dankbar annehmen. Der Glaube, sagt der Petrus, der wird geprüft, wie das Gold im Feuer und das feine Gold im Feuer geprüft wird. Wenn dein Glaube nicht geprüft wird, dann hat er sich nicht bewähren können. Dein Glaube wird geprüft, muss geprüft werden. Und Gott prüft deinen Glauben. Er mutet dir Situationen zu, wo dein Glaube sich bewähren muss, wo sich entscheidet, vertraue ich jetzt auf Gott? Egal, was passiert, egal, welche Schicksalsschläge kommen, was Gott in dein Leben hineinverordnet oder zulässt, weil du einen Sidestep gemacht hast, um eine Lektion lernen zu müssen. Egal, aber hast du jetzt das Vertrauen? Jetzt kommt es darauf an. Die Jünger im Schiff und ich habe gelesen, der See Genezareth, wenn da diese Nordwinde einfallen, dann wird er zum reißenden Ungetüm. Und das Wasser ist schon in das Boot geschlagen und die haben Angst gehabt, unterzugehen. Und der Herr Jesus hat am Ende des Bootes oder am Anfang vorne am Bug des Bootes geschlafen auf dem Kissen. Und sie rütteln und wecken ihn auf. Herr, macht es ja nichts aus, dass wir umkommen. Und er sagt, habt ihr noch keinen Glauben, ihr Kleingläubigen? Es gibt ja keinen Glauben, kleinen Glauben und großen Glauben. Gell? Das haben wir auch schon mal eine eigene Botschaft gehabt. Kein Glaube, kleiner Glaube und großer Glaube. Der Glaube muss sich bewähren. Hast du großen Glauben? Es gibt Prüfungen als Mittel der Bewährung, als Mittel der Bewährung zur Reifung, damit du geistlich reif wirst. Jakobus beginnt mit einer außergewöhnlichen Aufforderung. Haltet es für Freude, Elberfelder sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich soll mich freuen, wenn ich Probleme habe? Jawohl, ganz genau. Weil jetzt kommt es darauf an, vertraust du Gott? Bist du sicher, dass du in seinen Armen geborgen bist? Dass er seine schützende Hand über dich hält und dass er dir nichts zumutet, was deine Kraft übersteigt, dass er macht, dass ein Ausweg kommt, bevor deine Kraft nicht mehr reicht? Aber er mutet dir das zu. Er mutet dir das zu. Verlier doch da deinen Glauben nicht, sondern da soll sich der Glaube bewähren. Das wäre ja eine Tragödie, wenn du deinen Glauben verlierst, weil du Herausforderungen hast im Leben. Weil du sagst, Gott hat mich vergessen, er denkt nicht mehr an mich. Er überlässt mich meinem Schicksal. Der Teufel kann sein Spiel mit mir treiben. Nein, du bist in Gottes Hand, solange du ihm gehorsam bist. Du bleibst in seiner Liebe, wenn du seine Gebote hältst. Das ist wichtig. Also haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Prüfungen und Schwierigkeiten sind ja keine Hindernisse, sondern Gelegenheiten, um unseren Glauben zu festigen. Sie dienen dazu, Geduld und Standhaftigkeit zu entwickeln, was zu geistlicher Reife führt. Das ist besonders schön in Kapitel 1, Verse 2 bis 12. Wir kommen zum nächsten Teil. Gottes Weisheit suchen, wenn wir uns herausgefordert oder sogar überfordert fühlen. Du kennst dich nicht mehr aus, du weißt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Du kannst nicht mehr klar denken. Jetzt brauchst du einen Bruder, der dich ermutigt, der dich führt jetzt, weil du bist jetzt blind. Da ist eine Tür, aber du siehst ihn nicht, weil du verzweifelt bist. Du bist blind geworden. Jetzt brauchst du einen Bruder. Sollen wir Gott um Weisheit bitten? Er gibt großzügig, ohne Vorwürfe zu machen. Diese Weisheit hilft uns, die Prüfungen aus Gottes Perspektive zu erkennen. Wenn wir erkennen, das hat Gott jetzt in mein Leben hineinverordnet, damit mein Glaube sich bewähren kann, damit ich geistlich reife, damit ich stark werde im Glauben. Weil der Glaube ist ein Gnadengeschenk, aber der muss entwickelt werden. Und da bist du mitbeteiligt. Und natürlich der Heilige Geist und natürlich das Wort Gottes. Aber er muss entwickelt werden, er muss wachsen. Der Glaube muss sich bewähren. Und das sind Prüfungen notwendig. Und wenn wir jetzt die Zeit hätten, haben wir aber nicht. Ich fasse es kurz zusammen. Jakobus sagt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, weil ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Er glaube nicht, dass er von Gott etwas empfange. Wenn du betest und Gott nicht glaubst, dann kriegst du nichts von Gott. Du musst ihm vertrauen, dass du in der Situation, wo du ihn um Weisheit bittest, von ihm Weisheit bekommst und eine Lösung bekommst. Ein Zweifler ist hin und her geworfen wie eine Woge im Meer. Er denke nicht, dass er von Gott etwas empfange. Also zweifle nicht, sonst kannst du nichts empfangen von Gott. Ohne Glaube ist es unmöglich, um Gott wohlzugefallen. Die Prüfungen aus Gottes Perspektive. Frag nicht, warum Gott, warum trifft mich das? Ja. Sondern wozu? Stell dir die Frage um. Gott, wozu? Wozu ist es? Belohnung für Standhaftigkeit. Es gibt Lohn, Geschwister. Diejenigen, die in Prüfungen standhaft bleiben, werden mit dem Siegeskranz des Lebens belohnt. Vers 12, Kapitel 1, Jakobusbrief. Ein Bild für das ewige Leben, das Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Denen verheißen hat, die ihn lieben. Und wie kannst du Gott lieben? Indem du seinen Heiligen Geist empfängst und dadurch die Liebe Gottes in deinem Herzen ist. Und dann hast du die Liebe, um Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Sonst nicht. Der Glaube muss sich bewähren. Fragen. Wie reagieren wir auf Prüfungen? Sehen wir sie als Chance, unseren Glauben zu vertiefen oder als Last? Werden wir verzweifelt in solchen Prüfungen? Oder besinnen wir uns darauf, besinnen wir uns darauf, was Gottes Wort sagt, dass der Glaube sich jetzt bewähren kann. Dankst du Gott auf deinen Knien für diese Prüfung und Herausforderung und bittest du ihn um Weisheit im Glauben, Vater, wo ist die Tür, wo ist der Ausgang? Was habe ich zu lernen? Welche Lektion ist für mich da dran? Vater, gib mir Weisheit. Und er gibt jedem, der ihn bittet. Jedem. Aber er bitte im Glauben und zweifle nicht. Vertrauen wir darauf, dass Gott in jeder Situation Weisheit schenkt und uns hilft. Lies den Jakobusbrief, das ist so tröstlich. Gott dürfen wir um Weisheit bitten, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. Er gibt gerne in seiner väterlichen Liebe. Der Glaube ist aktiv, Jakobus 1, 22 bis 27, nicht nur Hörer, sondern Täter sein. Jakobus macht deutlich, dass unser Glaube mehr erfordert als bloßes Hören des Wortes Gottes. Unser Herr Jesus gibt uns ein Beispiel und sagt, wer das Wort Gottes hört und nicht danach handelt, ist wie einer, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Wenn der Sturm kommt und die Winde kommen und der Regen kommt, fällt es ein. Der Jakobus sagt was anderes, aber er meint das Gleiche. Wer das Wort Gottes hört, es aber nicht umsetzt, gleich einem Menschen, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und gleich wieder vergisst, wie er aussieht. Adnan, ich kann mich erinnern, wir haben eine Botschaft gehabt mit diesem Vollkommenen. Eines Tages werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Ja, wenn du, das sagt uns der Jakobus, die Lösung, was ist das Vollkommene? Da gibt es einen ewigen Streit, genau wie mit der Rolle der Frau, gibt es einen ewigen Streit, auch mit dem Vollkommenen. Nein, das Vollkommene, sagen das eine, ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Ja, dann brauchst du aber keinen Glauben mehr und keine Hoffnung mehr. Und der Jakobus sagt, was das Vollkommene ist, was hier gemeint ist von Angesicht zu Angesicht. Du schaust in die Schrift und die Schrift sagt dir, wer du bist, und dann gehst du weg und hast schon wieder vergessen, wer du bist. Weil in der Schrift findest du einen Spiegel. Die Schrift hält dir einen Spiegel vor. Ich kann mich erinnern, für mein Wesen, für meinen Charakter, für meine Persönlichkeit hat mir das Leben in meiner Mama einen Spiegel vorgehalten. Und ich ihr. Und ich ihr. Also, das war eine Herausforderung für meine Mama und für mich. Wir waren aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und die Schrift hält dir einen Spiegel vor. Wer bist du? Gott sagt dir in seinem Wort, wer du bist. Und dann gehst du weg und hast schon wieder vergessen, wer du bist. Das meint der Herr, verstehen wir? Und das ist dieses von Angesicht zu Angesicht. Das Vollkommene ist das vollkommene Wort Gottes, nicht die Wiederkunft Christi. Du kannst dich bestimmt erinnern, Adnan. Ja? Haben wir uns auch nicht so einfach machen können. Und es war schon eine schöne Herausforderung, dort die Wahrheit zu finden. Ja. Der Glaube ist aktiv. Praktische Frömmigkeit. Echter Glaube zeigt sich in konkreten Taten, den Bedürftigen helfen, sich von der Sünde fernhalten. Das ist die Art von Glauben, die Gott gefällt. Herr Jakobus sagt, ja, da kommt einer, der hat Hunger und du sagst, und der andere hat keine Kleider, den friert's, und du sagst, ja, mögest du was zum Essen bekommen und Kleider, dass du dich sättigen und wärmen kannst. Was hilft ihm das, wenn du ihm nicht gibst aus deinem Möglichkeiten, wenn du ihm nichts zu essen gibst und was zum Anziehen. Was hilft ihm das? Dann ist der Glaube tot. Deine Worte kannst du dir sparen. Herr, Gott segne dich. Was nützt das? Gott segne dich. Was heißt denn das? Gottes fetten Segen, lese ich dann. Ja, was heißt denn das? Fragen. Wie setzen wir das Wort Gottes in die Tat um? Wie lebst du nach dem Wort Gottes? Was ist schon wirksam in deinem Leben? Und wie leben wir ein geheiligtes Leben und wie halten wir uns von der Sünde fern? Der Glaube hat Werke. Glaube und Werke gehören zusammen. Ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, ist tot. Jakobus unterstreicht dies mit Alltagssituationen. Was nützt es, einem Hungrigen nur gute Worte zuzusprechen, ohne ihm zu helfen? Ja, gib ihm doch dann, wenn du zwei Semmeln hast, gib ihm doch eine. Beispiele aus der Bibel. Also der Glaube ohne Werke ist tot. Der Paulus sagt, du wirst nicht aus Werken gerecht, sondern aus Glauben. Und Jakobus sagt, aber dein Glaube, wenn er keine Werke hat, ist er tot. Ist er nichts wert. Beispiele, Abraham zeigt, dass echter Glaube immer durch Taten begleitet wird. Er bewies seinen Glauben, als er bereit war, Isaak zu opfern. Abraham wird im Neuen Testament uns immer wieder als Beispiel für einen Menschen, der Gott vertraut, hingestellt. Für einen Menschen, der Gott geglaubt hat, so weit, dass er seinen sehnsüchtig erwarteten Sohn, er war 100-jährig, bis er den verheißenen Sohn durch die Sarah empfangen durfte. Und dann sagt Gott, und jetzt opfere ihn für mich. Und Abraham ist gehorsam und legt ihn auf den Altar. Also sagt der Jakobus, sein Glaube hat ihn nicht zum Vorbild werden lassen, sondern das Werk seines Glaubens, indem er seinen Sohn geopfert hat. Das ist, warum er der Vater des Glaubens ist, weil sein Glaube Werke gehabt hat. Und nachher lesen wir später, dass Abraham insgeheim sich gesagt hat, wenn Gott es erfordert, dass ich meinen Sohn opfere, er wird ihn wieder zum Leben erwecken. Weil er hat mir versprochen, dass in ihm alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und das war der Glaube von Abraham. Er hat gewusst, wenn ich jetzt wirklich meinen Sohn opfern muss, den ich so sehr liebe, dann wird Gott ihn wieder auferwecken. Das war sein Glaube. Und darum war er bereit. Verstehen wir, was das für eine Substanz hat, so ein Glaube. Aber auch der Herr Jesus, seine Apostel und Stephanus ist gesteinigt worden und hat dann noch in der Sekunde seines Todes gebeten, Vater, vergib ihnen. So wie Stephanus zeigen uns, dass der Glaube ganz praktische Auswirkungen hat, bis hin zur letzten Konsequenz für seinen Glauben auch zu sterben. Paulus sagt, ich habe noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Sei doch nicht so zaghaft. Vertrau doch Gott. Fragen. Ist unser Glaube erkennbar? Erkennen die Menschen, dass wir gerade in diesen Situationen, wo alle Menschen verunsichert sind, Angst haben? Können wir da sagen, du, vertrau doch auf Gott. Nichts geschieht in dieser Welt, was Gott nicht zulassen würde. Vertrau doch auf Gott. Ja, hast du keine Angst? Ich habe keine Angst. Adnan, wie oft erleben wir das? Ihr habt ja keine Angst. Wir haben keine Angst. Wir haben Frieden. Wir sind in Gottes Armen geborgen, egal was passiert. Wir haben keine Angst. Gott hat alles im Griff. Er ist immer noch an den Schalthebeln der Macht. Und der Satan kann nur wirken, was Gott ihm zulässt. Also habt doch Frieden und vermittle diesen Frieden deinem Arbeitskollegen, deinem Nachbarn, deiner Familie. Hab Frieden. Ist unser Glaube erkennbar? Erkennen die, hey, der ist anders? Der hat keine Angst. Der hat keine Zukunftssorgen. Wie drücken wir unseren Glauben in konkreten Handlungen und ganz grundsätzlich in unserem Leben aus? Der Glaube ist konsequent. Kapitel 3. Die Macht der Zunge. Jakobus vergleicht die Zunge mit einem kleinen Ruder, das ein großes Schiff steuert, und mit einem Funken, der einen großen Wald entzündet. Worte haben enorme Macht. Sie können Leben fördern oder zerstören. Was nicht, wie es dir geht, aber ich muss da wirklich mich disziplinieren. Ich muss darauf achten, auf meine Worte. Ich bin schnell dabei, einmal was Flapsiges zu sagen, was aber nicht auferbaut. Und dann nachher tut es mir leid. Also ich muss da drauf, ich arbeite da an mir, nur noch gute Worte auszusprechen, was anderen hilft, was sie auferbaut. Und nicht, um einen Spaß zu machen oder... Ja, früher habe ich oft gesagt, Sie haben keine Chance, nutzen Sie sie. So die Dinge meine ich da damit, ja. Also, dass man einfach nicht so einen Spaß macht. Solche Worte sind lustig, aber sie helfen nicht wirklich. Und da habe ich eine Herausforderung, vielleicht du auch. Worte haben enorme Macht. Auf unsere Worte achten. Es ist unvereinbar, mit derselben Zunge Gott zu preisen und Menschen zu verletzen. Ein reifer Glaube zeigt sich in der Kontrolle unserer Worte. Und der Jakobus geht weiter und sagt, wer tatsächlich seine Zunge beherrschen kann, wer in der Lage ist, seine Zunge zu beherrschen, der kann sein ganzes Leben beherrschen. Daran kannst du es messen. Bist du in der Lage, deine Zunge zu beherrschen? Kannst du deine Zunge zähmen? Jakobus sagt, alles wird vom Menschen gezähmt. Fische, Tiere, alles. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Aber wenn es dir gelingt, deine Zunge zu zähmen, dann hast du riesen Fortschritte gemacht. Achte auf deine Worte. Sind die für den Hörer auferbauend oder nur lustig und vielleicht gar nicht so auferbauend. Oder schlagfertig. Schlagfertigkeit ist auch so ein Motiv, das wir abschaffen sollten. Wir müssen nicht schlagfertig sein. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, Geschwister. Aber diese Welt sagt, du musst schlagfertig sein, um was zu gelten in deinem Netzwerk. Nein. Der Glaube ist konsequent. Fragen. Wie gehen wir mit unseren Worten um? Bauen wir auf oder reißen wir nieder? Lassen wir unsere Worte von Gottes Liebe prägen. Und das ist eine schöne Herausforderung. Zu sagen, ich sage nur Worte, die aus der Liebe Gottes motiviert sind. Das wäre ein schönes Ziel, Geschwister. Lass uns daran arbeiten. Der Glaube überhebt sich nicht. Konflikte und ihre Ursachen. Jakobus beschreibt, wie Eifersucht, Gier und Stolz zu Streit führen. Diese Einstellungen entspringen einer selbstsüchtigen Gesinnung, die Gott nicht ehrt. Demut vor Gott. Das bewirkt der Glaube in Aktion. Wir demütigen uns. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Die Lösung liegt im Gehorsam zu Gott und seinem Wort. Jakobus ruft uns auf, uns Gott zu nähern, Buße zu tun und uns von Hochmut zu befreien. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn wir Gott im Gebet suchen, im Gespräch, Gemeinschaft mit Gott pflegen, naht sich Gott zu uns. Er naht sich uns. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Der Glaube überhebt sich nicht. Jakobus Kapitel 4, Fragen. Leben wir in Demut vor Gott und unseren Mitmenschen? Wo müssen wir Stolz ablegen und uns Gott erneut in Demut hingeben? Glaube ist geduldig. Geduld im Leiden. Jakobus ermutigt die Gläubigen, geduldig zu sein. Ja, das ist auch wieder die nächste Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Geduld, Geduld ist eine Frucht des Geistes Gottes in dir und in mir. Er ermutigt uns, geduldig zu sein und auf die Wiederkunft des Herrn Jesus zu warten. Das ist unsere Hoffnung. Wir hoffen auf die Geduld. Gestern hat mir dann der Nächste, der eingeliefert worden ist, mit dem habe ich dann, ich habe einige Heftlein, suche nach Sinn, die habe ich alle verteilen können, die letzten 2-3 Tage. Und er sagt, und dann, sowas glauben Sie, sowas glauben Sie. Und dann beten Sie das Vaterunser nicht. Dann habe ich versucht, ihm zu erklären, warum ich das Vaterunser nicht bete. Es war schwierig. Ich habe mir gedacht, ja, das hättest du jetzt auch sparen können, aber ich habe ihn trotzdem angepredigt, bis er kraftlos war. Also, ich habe gesagt, wir erwarten nicht die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, des Friedensreiches Gottes auf Erden. Wir erwarten, dass uns der Herr Jesus in das Haus des Vaters holt. Also wir warten auf die Wiederkunft des Herrn, so wie ein Bauer geduldig auf die Ernte wartet. Beispiele wie Hiob zeigen, dass Geduld letztlich belohnt wird. Geschwister, egal in welchen Herausforderungen du oder ich stecken, wir erwarten die Wiederkunft Christi. Wir sagen, er wird uns erretten vor dem Zorn Gottes. Er wird uns in das Haus des Vaters holen. Geschwister, das ist unsere Hoffnung. Das ist die nächste Aktion für dich und für mich. Wir beten nicht um die Aufrichtung des Reiches Gottes, sondern wir beten, dass Gott uns bewahrt in seiner Kraft bis zur Wiederkunft Christi. Die Kraft des Gebetes. Jakobus schließt seinen Brief mit dem Aufruf zum Gebet für Kranke, für Sündige, und für die gesamte Gemeinschaft der Gläubigen. Er sagt, das Gebet eines Gerechten hat große Kraft und zitiert dann, was Elia getan hat. Aber wir müssen verstehen, Elia hat nur gebetet, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Gott hat nicht gehandelt, weil Elia gebetet hat. 3 Jahre kein Regen und dann nach 3 Jahren wieder ein Gebet und dann Regen. Wenn wir genau lesen, dann sehen wir, Gott hat ihm genau gesagt, was er beten soll. Er soll darum beten, dass es 3 Jahre nicht regnet. Und nach 3 Jahren sagt Gott, jetzt bete, dass es wieder regnet. Gott hat es bewirkt, nicht das Gebet des Elia. Das müssen wir auch verstehen. Gerade wenn wir diese Passage im Jakobusbrief lesen. Der Glaube ist geduldig. Geht's weiter? Jetzt habe ich noch Fragen an dich. Sind wir bereit, auf Gottes Zeitplan zu warten, auch wenn es schwer fällt? In solchen Trübsalen, in solchen Herausforderungen? Sind wir bereit, auf Gottes Zeitplan zu warten? Verlieren wir unseren Glauben nicht, sagen wir: Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Setzen wir auf die Kraft des Gebets in unserem Alltag. Fazit: Der Jakobusbrief fordert uns heraus, unseren Glauben praktisch, lebendig und sichtbar zu machen. Er zeigt, dass echter Glaube Prüfungen standhält, dass echter Glaube andere liebt, Werke hervorbringt, dass echter Glaube seine Zunge beherrscht, seine Worte kontrolliert, in Demut lebt und geduldig auf Gottes Eingreifen wartet. Abschlussfrage aus diesem Glaube in Aktion Kapitel. Wo fordert dich der Jakobusbrief heute heraus? Wie kannst du deinen Glauben in Aktion bringen? So, wozu führt der Glaube? Unser letztes Kapitel. Und dann denke ich mir, werden wir ziemlich eine Punktlandung haben. Gemeinschaft mit Gott. Das ist die erste Wirkung des Glaubens. Gemeinschaft mit Gott. 1. Petrus 1, 8 bis 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. So erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil der Seelen. Also wir lieben Gott und jeden, den du liebst, mit dem möchtest du Gemeinschaft haben. Stimmt's? Ganz klar. Der Glaube führt uns in eine lebendige Beziehung zu Gott, die in der ewigen Gemeinschaft mit ihm vollendet wird. Die Verherrlichung Gottes ist das Nächste, wohin der Glaube führt. Wir verherrlichen Gott durch unser Leben. Hebräer 11, 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir gefallen Gott, weil wir ihm glauben, weil wir ihm vertrauen, weil wir sagen, ja, Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Der Glaube hat das Ziel, Gott zu ehren und sein Wesen zu reflektieren in unserem Leben und durch unser Leben. Vollendung in der Ewigkeit, Geschwister. Wir schauen auf das, was unsichtbar ist, weil das ist ewig, das Sichtbare ist zeitlich und vergeht. Gerade da zu dem Thema hat der Jakobus auch einiges zu sagen an die Reichen, die auf ihren Reichtum vertrauen. Offenbarung 21, 3 bis 4. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird auf die neue Erde kommen und wird unter uns Menschen wohnen. Und dann wohnt die Gerechtigkeit unter uns. Im tausendjährigen Reich herrscht die Gerechtigkeit. Das müssen wir unterscheiden. Da herrscht die Gerechtigkeit. Aber jetzt wohnt die Gerechtigkeit, weil keine Ungerechtigkeit mehr vorhanden ist. Die hat Gott alles beseitigt. Und jetzt wohnt die Gerechtigkeit unter uns. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Der Glaube weist über das jetzige Leben hinaus und findet seine Vollendung in Gottes neuer Schöpfung. Haben wir diese Perspektive, Geschwister? Das nächste Ereignis, der Vater holt uns durch den Bräutigam, seine Braut, in sein Haus. Und wir werden am Tisch des Vaters sitzen. Das ist das nächste Ereignis, worauf unsere Hoffnung gegründet ist. Wofür der Glaube dieser Hoffnung Substanz geben kann. Dass das Realität wird in unserem Leben. Dass wir uns auf das hin ausrichten. Und dann schließlich das nächste Projekt des Glaubens. Die Vollendung in der Ewigkeit. Die Herrlichkeit, die wir mit Christus teilen werden. Und mit dem Vater zusammen sein werden. In Gottes neuer Schöpfung. Fragen: Lebe ich mit dem Ziel vor Augen, Gott zu gefallen und ihn zu verherrlichen? Wie prägt die Hoffnung auf die Ewigkeit meinen Glauben? Hast du dieses Ziel vor Augen, Gott zu gefallen, Gott wohlgefällig zu leben? Und hast die Hoffnung auf die Ewigkeit? Hast du die himmlische Perspektive? Und die gibt dir. Weißt, es ist so, wenn du ein kleines Ziel hast, dann schieben sich Probleme vor dieses kleine Ziel und du siehst hinter dem Problem das Ziel nicht mehr, weil es zu klein ist. Du musst nur mal vorstellen, du nimmst 2 1-Cent-Stücke und tust es ganz an die Augen heran und sagst, ey, 1 Cent ist größer als die Sonne, weil du kannst die Sonne nicht mehr sehen. Aber du hast nur das Problem in den Fokus gerückt. Das ist falsch. Die Sonne ist viel größer als das Zentstück, aber du hast das Problem in Form des Zentstückes zu nah herangelassen. Du brauchst ein großes Ziel und dann können sich kleine Probleme und größere Probleme davor, das Ziel hinten im Hintergrund ist so groß, die Probleme können das Ziel nicht verdecken. Du hast das ewige Ziel, du wirst beim Vater sein. Also setze dir dieses große Ziel und kein Problem kann dieses Ziel verdecken. Wie prägt die Hoffnung auf die Ewigkeit meinen Glauben? Zusammenfassung. Biblischer Glaube hat seinen Ursprung in Gott, zeigt sich durch Auswirkungen in unserem Leben und hat ein ewiges Ziel, die Gemeinschaft mit Gott. Er ist nicht nur der Glaube, er ist nicht nur ein intellektuelles Fürwahrhalten, es ist kein Think Tank hier, die Gemeinde. Es geht um Leben. Das Wort ist Geist und Leben, es geht um Leben, nicht um Wissen. Sondern eine lebendige, vertrauensvolle Beziehung zu Gott, die alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Praktische Anwendung, täglich Gottes Wort lesen, um den Glauben zu stärken. Im Gebet Gott nahe kommen. Regelmäßig Gemeinschaft mit den Geschwistern haben. Den Glauben durch Taten der Liebe und Barmherzigkeit sichtbar machen. In allen Lebenslagen das Ziel des Glaubens, die Verherrlichung Gottes und die Hoffnung auf die Ewigkeit im Blick behalten. So, zum Schluss noch ein Bild, bevor das Amen kommt. Gnadengabe. Ja. Gnadengabe. Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Der Glaube ist eine Gnadengabe. Gott glauben. Römer 10, 10, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Also wenn dein Glaube kein Bekenntnis hat und keine Werke hat, ist er tot, vergessen. Das erste Werk des Glaubens ist dein Bekenntnis. Du bekennst dich zu dem Herrn Jesus, der dein Erlöser ist und dein Herr ist. Und dann schließlich, der Glaube wird ja durch den Heiligen Geist bewirkt und der Heilige Geist hat in unserem Herzen die Liebe Gottes freigesetzt und die Liebe handelt. Jakobus 2, 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke, kann etwa der Glaube ihn erretten? Diese Frage ist sehr provokant und es könnte uns verunsichern, weil der Paulus ja genau das sagt, nur aus Glauben werden wir gerettet, nicht aus Werken. Jetzt sagt der Jakobus, kann etwa der Glaube ihn erretten? Ja, das haben wir aufgeklärt. Gell? Der Paulus meint, Werke retten dich nicht, sondern der Glaube. Und der Jakobus sagt, und wenn dein Glaube aber dann keine Werke hat, ist er tot, dann errettet er dich auch nicht, weil es ist ein toter Glaube. 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Denk wieder an die Statue in diesem großen, finsteren Raum, wo jemand das Tuch wegzieht und die Statue enthüllt. Und keiner sieht es, keiner erkennt es. Gott hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, der für die Sünden der Welt gestorben ist, und keiner erkennt es. Es sei denn, Gott schaltet das Licht ein. Und jetzt siehst du die Statue, den Sohn Gottes, der für deine und meine Sünden gestorben ist. Jetzt erkennst du es. Amen.
Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für die Kraft des Heiligen Geistes und dass wir verstehen, erkennen und handeln dürfen in deiner Kraft und dir zur Ehre auf das ewige Ziel hin. Amen. Auf Wiederschauen und nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Servus. Alles klar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.